Hier folgt nun ohne viel Umschweife die zweite Folge dieser Episode über die Geschichte des Integrationsfachdienstes. Meine Gesprächspartner sind Fritz Riedl, Horst Neumann und Klaus Häuser.
Es war ja immer von uns aus eigentlich der Anspruch an die Mitarbeiter des Dienstes.
Genau.
Die haben in unserem Auftrag gearbeitet. Und unser, sagen wir, Selbstverständnis war natürlich, dass am Ende alle Seiten was davon hatten. Die Fachberater, die wurden oder sollten dann auch vom Arbeitgeber in Anspruch genommen werden, nach dem Motto, ich weiß nicht mehr weiter, können Sie uns Rat geben? Ja. Ne? Und dann war ja dann immer ein Gespräch im Prinzip zu dritt. Also ja, der Arbeitgeber, genau. Der Arbeitnehmer, um den es ging, und der Fachdienst.
Ja, ne? Und das hat ganz gut geklappt. Also ich von meiner Seite aus habe das auch immer gesucht. Mir war das wichtig, dass ich nicht mit dem Arbeitgeber alleine spreche und der Behinderte, ne, der dann so eine merkwürdige Anspracheform bekam, ne, der durfte erstmal draußen sein. Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Also wenn, dann direkt mit dem Betroffenen zusammen. Und wir haben auch gemerkt, wenn ich das mal kurz erläutern kann, dass die Arbeitgeber also richtig danach gedürstet haben, so eine Situation mal zu haben. Sie wussten meistens nicht, wie soll ich jetzt mit dem Mitarbeiter, der dann psychisch krank ist, sprechen. Ne? Mhm. Alle haben sie gedacht, und sich auch so verhalten, wir müssen den schützen und schonen. Ne? Mhm. Und wir haben dann gesagt, das sollen sie bitte sein lassen, sondern die Leute so ansprechen, wie sie jeden normalen Mitarbeiter auch ansprechen. Die Behinderten wollen das nämlich selbst auch. Ne? Und das ist gut angekommen bei den Arbeitgebern. Und für mich war das dann eigentlich immer selbstverständlich, dass ich gesagt habe, also wenn, dann immer beide Seiten am Tisch. Ne?
Mhm. Aber damals waren ja, ich will das jetzt gar nicht groß ausweiten, aber damals war ja diese Gruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen da im Vordergrund. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, aber den IFD, also den Integrationsfachdienst, ja auch für andere Behindertengruppen.
Nein, früher war das nur speziell für psychisch Kranke oder Behinderte.
Ja.
Psychosozialer Dienst, PSD, war die Abkürzung. Und zwar, das bezog sich wirklich nur auf psychisch Kranke und Behinderte.
Wie kam denn der Kontakt dann zu den Arbeitgebern oder zu den Arbeitnehmern? Wie haben die sich an euch gewandt?
Damals? Also das hat sich manchmal, wenn es so ein kleiner Betrieb war, wo der Meister alles in der Hand hatte, dann war das der Chef selbst oder in größeren Betrieben auch die Vertrauensleute für Schwerbehinderte.
Das wollte ich eben auch dazugeben. Die Vertrauensleute waren ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe regelmäßig jeden Monat einmal eine Runde gehabt mit den Vertrauensleuten, weil das ist das A und O. Das heißt, wenn jemand zurückkam an den alten Arbeitsplatz und das klappte aus vielen Dingen nicht, dann weiß der Mensch, der vor Ort ist, genau, wo man gegebenenfalls eine Lücke findet. Ja.
Man sollte dann mal erwähnen, dieses Schwerbehindertengesetz, das kannte immer schon, auch in der alten Fassung, Vertrauensleute, betriebliche Vertrauensleute, dieser Schwerbeschädigten in dem, also ganz alt, ne? Die Schwerbeschädigten in einem Betrieb hatten das Recht, ihren Vertrauensmann, ihre Vertrauensfrau zu wählen. Das ist im Prinzip ja ein Instrument der Betriebsverfassung. Die Betriebsräte.
Ach so, von dieser
Seite.
Das ist die
Parallele zum Betriebsrat. Und die haben die gleichen Rechte, Schutzrechte wie ein Betriebsrat. Das heißt, insofern gab es innerbetrieblich immer schon diese Arbeitnehmer. Schutzleute. So, das ist ja unverändert. Leute, ihr wisst ja, im Betrieb sind die Vertrauensleute, wendet euch an die, auch um bekannt zu machen.
Ne? Oder das waren so wichtige Schlüsselfiguren dann zu den Diensten außerhalb oder zu den
Wir haben auch dann später Vortragsreihen gemacht für Vertrauensleute, für Schwerbehinderte, damit das Thema weiter dann verbreitet wird und auch bestimmte Fragen geklärt werden können. Und uns war wichtig, und das bestätigt sie ja auch, die Vertrauensleute waren für uns eigentlich immer sozusagen der Zugang zum Betrieb. Ja. Ganz entscheidend. Meistens haben die uns dann, als wir so bekannt wurden, uns auch dann angerufen und nachgefragt, wir brauchen eure Hilfe. So ist das dann auch gelaufen.
Nun muss man sich ja vorstellen, ich meine, Köln, wie viele andere Städte, Großstädte, sind tausende Arbeitgeber oder Betriebe. Wie viele Leute wart ihr denn da am Anfang, die diese Arbeit gemacht haben? Wie hat das angefangen?
Ja, vier
Leute.
Also da muss man mal sagen, um das noch wieder zu erläutern, die Hauptfürsorgestelle, wie übrigens jetzt das Integrationsamt, wir hatten einen gesetzlichen Auftrag, die betrieblichen Leute zum Thema, ich sag mal, Behinderung, also ja, die natürlich die Arbeitgeber, aber vor allem die Betriebsräte und noch mehr die Vertrauensleute, jetzt hier aus dem ganzen Rheinland, wir hatten den Auftrag, die zu schulen.
Aha.
Das heißt, die Hauptfürsorgestelle hat jede Woche mehrere Schulungen gemacht für diese Ansprechleute, damit die überhaupt erstmal selber wissen, was das neue Gesetz jetzt heißt, dass das eben dann auch andere Behindertengruppen sind und. Das heißt, da haben wir eine Menge an Arbeitskraft reingepowert, um das alles durchsickern zu lassen. Das heißt, das war dann wiederum auch die Plattform für die Dienste. Die waren zum Teil dabei.
Ja.
Oder wurden dann selbst immer wieder speziell geschult zu bestimmten Themen, was Arbeitsrecht angeht. Also, das heißt, da gab es schon eine ganze Basis, die da war.
Das wurde so eine richtige Verzahnung, würde ich mal heute sagen. Ne?
Ja.
Man brauchte sich gegenseitig. Ne? Wir brauchten halt jemanden, der uns Leute aus dem Betrieb da nennt, die Hilfe brauchen. Und auf diese Weise ist das eigentlich sehr gut angegangen.
Auch noch die ganz enge Verbindung oder Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt. Die war natürlich da. Und der Chef von denen damals, die hatten noch so alte Geschichten. Und ich habe mal dann ein bisschen freundlich gefragt, ob sie nicht einen Computer oder sowas sich anschaffen wollen für die Sachen, weil das einfach nicht und so. Also die waren eigentlich sehr, sehr offen im Gespräch. Und von daher war da, glaube ich, auch eine gute Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt.
Ja.
Gibt natürlich noch einen Aspekt vom medizinischen Betreuungsansatz. Es gab mit Sicherheit immer 3-4 Ärzte, die sehr offen waren und die natürlich auch sagten, wenn irgendwo an Arbeit was da ist, jemand, dann kam der Anruf zu uns. Und umgekehrt, wenn wir Hilfe brauchten von denen, innerhalb von einer Woche gab es einen Termin. Über eine Stunde oder zwei. Also das war schon eine wohlwollende Angelegenheit und das hat sich schon bewährt. Also das war gut.
Was ich interessant finde, dass das so aus verschiedenen Ecken, bestückt wurde, auch die Idee, ne, die ja, wie der Klaus Häuser eben erzählt hat, irgendwann da in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung entstanden ist. Aber dass da ganz viel Fachwissen auch für...
Also wir haben in der Arbeit gemerkt, dass das sehr gut ankommt in den Betrieben. Denn manchmal wurden, wenn wir gerufen wurden, vor allem so in kleinen Betrieben, wo der Meister schon auf dem letzten Loch pfiff und froh war, dass er jetzt irgendwo eine Hilfe gefunden hat. Ne? Da sind wir natürlich hingegangen und das war für so einen kleinen Betrieb dann eine große Erleichterung.
Dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Ne? Die Hauptfürsorgestelle ist ja auch die Stelle, ist immer noch, die Kündigungsschutz zu gewährleisten hat, für alle Schwerbehinderten, ne? Egal welche Art oder Güte. Das heißt, da gibt es ein Machtmittel. Das heißt, die Hauptfürsorgestelle hatte immer ein Druckmittel, wenn es darum geht, den Arbeitsplatz zu retten oder nicht zu retten.
Ja.
Und dann ist es wunderschön, wenn man nicht nur Druckmittel hat, sondern auch eine Hilfe anbieten kann. Also diese Kombination, ich sag mal, Zuckerbrot und Peitsche.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist natürlich dann wirklich hilfreich. Ne?
Das heißt, die mussten eine Schwerbehinderung, Kündigung bei einem Schwerbehinderten.
Geht nur mit Zustimmung der Hauptfürsorge.
Genau, ist ja heute auch immer
noch so. Ist immer noch so.
Ja, und dann kam die Bedingung, dass bei den psychisch Behinderten, die wir hier betreut haben, dann gesagt wurde, die müssen erstmal durch einen Dienst Hilfe bekommen. Bevor überhaupt ein Kündigungsgrund ausgesprochen werden kann. Und das war schon eine ziemliche Bremse und ein ziemliches Hindernis für die Arbeitgeber. Ne? Und die haben dann auch gesehen, dass das die Hilfe durch die Dienste, dass das in dem Betrieb letztendlich auch hilft. Die Krankheitszeit von den Leuten, die blieben nicht so lang, wie sie oftmals vorher waren. Ne? Und es war einfach Es ging darum, jemand ist durch seine Erkrankung nicht mehr in der Lage, seine Arbeit zu machen oder schlecht zu machen. Und dafür waren wir da.
Und um nochmal, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich will es nochmal so für die, die zuhören, auch sagen, das war ja ein Hauptteil der Arbeit damals wie heute, ist natürlich Beratung gewesen derjenigen, die in dieser schwierigen Arbeitsplatzsituation steckten. Ne? Aber diese Beratung ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, damit jemand in die Lage kommt, denn dann doch wieder an seinem Arbeitsplatz, erster Arbeitsmarkt, darüber reden
erster
wir.
Arbeitsmarkt, ja.
Erster Arbeitsmarkt, ja. Dass da jemand dann auch in der Lage ist, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Das heißt, da gab es auch längere Betreuungen oder längere, häufigere Beratungen dann von einzelnen.
Ja, zum teilweise sogar regelmäßige Treffen, auch mit dem Arbeitgebervertreter mit.
Aha,
dass man geguckt hat, wie funktioniert jetzt die Betreuung, ne? Und der Betroffene konnte dann gleich sagen, wie das für ihn ist. Und meistens haben wir dann so eine Art Regel, unausgesprochene Regel eingeführt. Geben Sie uns ein halbes Jahr Zeit, dem Betroffenen Hilfe zu geben. Und dann können Sie ja gucken, ob Sie die Kündigung immer noch machen.
Hat man sich auch selber ganz schön unter Druck gesetzt, dann als Beratungs-, also als
ja, aber wir wussten, das halbe Jahr, das kam zum Teil auch von der Fürsorgestelle, von den Kollegen dort, die haben gesagt, macht mal ein halbes Jahr Zeit, und dann dämpft sich das auch wieder ein bisschen. Dann, das heißt, es funktioniert dann ein bisschen, die Krankheitszeiten von den Betroffenen werden nicht mehr so lang, und sie sind zwar eingeschränkt bei der Arbeit, das ist wohl wahr. Dafür sind sie anerkannt, schwerbehindert. Aber sie waren eine Arbeitskraft und die sollte ihre Arbeit machen und darum ging es dem Arbeitgeber. Ganz banal. Ne?
Bis dahin war ja schon, ich sag mal, die Modellphase ja lange vorbei. Also da würde ich nochmal darauf zurückkommen. Irgendwo war jetzt auf 2 Jahre angelegt oder so. Ich weiß, habe ich eben nicht so ganz.
Nein, das Modell ist mehrfach verlängert worden.
Ja. Ach so.
Am Ende gab es da, ich sag mal, behördenintern ein gewisses Problem, wenn ohne jetzt hier allzu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wäre schon
interessant, das Nähkästchen.
Ich war ja seinerzeit dann der zuständige Referatsleiter und da menschelt es dann manchmal.
Ja, ne?
Und das war auch eine schwierige Zeit, ich sag mal, für unseren Landesrat. Der wurde letztlich nicht wiedergewählt. Und das hatte natürlich jetzt politische Hintergründe, jetzt gar keine fachlichen. Ne? Und in so einer Zeit.
Ja, aber weil das zu fortschrittlich war oder weil das zu teuer war?
Zu teuer war ja, habe ich ja eben gesagt, war überhaupt nicht das Problem. Es gab auch keinen, der so richtig gemeckert hatte gegen das, was der Dienst da machte. Das waren andere Themen. Das hatte mit der Dienstfachlichkeit überhaupt nichts zu tun. So. Aber wenn Sie so in den Kampf kommen, eher politischer Art als Wahlbeamter, dann ist in so einer Phase, sagen wir mal, ein Modell dauerhaft zu implementieren, das braucht politische Entscheidungen.
Ja.
Der Landschaftsverband ist insofern ein politisches Gremium. Das heißt, da kann man nicht mal eben kommen und sagen, dann komm, mach das mal schnell zum Dauerthema. Schwierig. So, in dieser Zeit stand der Dienst auf der Kippe. Kann ich so sagen, jetzt ohne Geheimnisse zu verkünden.
Ungefähr welche Zeit war das denn ungefähr? Also so, wenn wir jetzt da von 76
jetzt habe ich eine kleine
Frage. Um sich das vorzustellen.
Ich erinnere nochmal mich daran, ja, dass am Ende des Modells war dann am Ende relativ klar, dass es irgendwo in eine kontinuierliche Struktur übergeht. So. Die Zeit davor kann ich mich jetzt nur eben daran erinnern, dass zum Teil das etwas haarig war mit der Modellfinanzierung durch den LVR. Dann habe ich versucht, das Beine zu tun, damit das nicht kaputt geht. Mit so ein paar Kniffen hin und her ist es dann ja auch gelungen. Danach ging es dann eben mit einer Gesetzesänderung, die war die Plattform für die kontinuierliche Verbreitung im Prinzip bundesweit. Wobei aber das Gesetz so offen war, dass jetzt wiederum die Frage, wie das die Einzelnen machen, war dann sehr unterschiedlich. Die eben erwähnten Ingenieure sind ja angestellt bei der Hauptfürsorgestelle, heute Integrationsamt. Das heißt, da haben wir die Konsequenz gezogen, aus verschiedenen Gründen, haben wir gesagt, die stellen wir selber ein. Und wir haben bei den Fachdiensten ja eine andere Konstruktion gewählt. Mhm. Wir haben ja gewählt, die Konstruktion bei freien Trägern sie anzusiedeln und sie dann zu beauftragen. So. Wir finden das nach wie vor, glaube ich, als Landschaftsverband die richtige Entscheidung gewesen.
Kann ich bestätigen, ja.
In anderen seinerzeit Hauptfürsorgestellen, beziehungsweise später dann auch wieder Integrationsämter, die haben es ja zum Teil anders gemacht, organisatorisch. Die haben zum Teil Fachdienste dann auch selbst eingestellt oder sie haben eine andere Finanzierungsstruktur gewählt. Mhm. Das heißt, ich weiß jetzt nicht welche, aber ich glaube eher aus dem süddeutschen Raum. Die machen das so, die beauftragen die Dienste, die heutigen EFDs, im Einzelfall. Das heißt, die haben keine Strukturverantwortung übernommen, sondern eine Einzelfallverantwortung. Das ist natürlich was ganz anderes. Die bezahlen die dann aber zwar außer Ausgleichsabgabe.
Ach so.
Im Einzelfall. Mhm. Aber sie beauftragen nicht einen ganzen Dienst, macht das, und das haben wir ja hier bei uns im Rheinland regional sortiert, haben gesagt, der ist für Köln, also mehrere ja für Köln, oder der ist für Mülheim an der Ruhr und der blablabla. So. Das ist schon was anderes. Das heißt, wir verlagern natürlich dann auch und haben verlagert die nicht nur die Kompetenz, sondern auch die Verantwortung der Tätigkeit auf einen freien Träger. Ja. Und wir haben den Vertrag mit dem freien Träger.
Wobei ja aus Trägersicht, war ja lange auch bei dem Träger zum Beispiel, es ja auch nicht ganz ohne Komplikationen war, was so die arbeitsrechtlichen Zuständigkeiten, beziehungsweise da war ja ganz klar, arbeitsrechtlich war der freie Träger zuständig, aber es gibt ja doch ein hohes Maß an Mitspracherecht beim Landschaftsverband, zum Beispiel bei der Besetzung von Stellen und solchen Sachen. Also ich kann das ja heute auch aus dem Rückblick sagen, dass ich das schon immer sehr sehr interessant fand, die Träger haben die Hauptverantwortung, müssen auch gucken, dass es irgendwie also arbeitsrechtlich aber die Mitsprache war sehr hoch bei den
Landschaftsverbänden. Der Qualitätsanspruch muss natürlich im Prinzip die Hauptfürsorgestelle oder Integrationsamt gewährleisten, dass die Qualität stimmt.
Ja.
Das ist natürlich dann der entscheidende Unterschied. Ich bin nicht Vorgesetzter des einzelnen Mitarbeiters, aber die Qualität muss stimmen.
Ja.
Wenn es an der Ecke ein Problem gibt, dann muss der, wie in anderen Bereichen auch, ist das übliche Spiel, sag mal, zwischen freien Träger und Finanzier. Ne? Da gibt's natürlich eine komplette Finanzverantwortung des Kostenträgers, wie das früher hieß. Aber es ist und bleibt so, sie sind nicht Arbeitgeber des jeweiligen Mitarbeiters und der Mitarbeiterin. Das hat, wie alles im Leben, hat Vorteile und hat auch Nachteile. Man kann sich jetzt da über einen Vorteil aufregen oder über einen Nachteil. Man muss am Ende, finde ich immer meine Philosophie, man muss abwägen. Was ist das Gesamtergebnis? Ist es eher gut oder ist es eher nicht gut?
Ja, und ich denke, die Bereitschaft, miteinander arbeiten zu wollen und was auf die Beine zu stellen, die ist auch unbedingt notwendig. Und wenn die nicht da ist, dann kann man sich da abstrampeln, wie man will.
Ich will das gar nicht vertiefen, weil ich glaube, dass also diese bundeseinheitliche Etablierung, aber ich würde schon nochmal gerne sehen, dass oder hören, das wird ja offenbar unterschiedlich strukturiert. Das hast du, Klaus, hier immer schon mal angesprochen. Und gibt es dennoch eine gute Vernetzung bundesweit der Integrations? Gab es die damals schon? Gab es damals schon? Denn wir haben die erfahren, dass es in Köln oder im Rheinland solche Stellen gab, solche Dienste gab.
Ich glaube, man muss halt mal sagen, es gab immer schon eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Hauptfürsorgestellen. Das heißt, über dieses Gremium bundesweit wurde immer ausgetauscht. Und ich war da auch Mitglied in diesem Kreis und der jeweilige Landesrat, der Landesräte von uns auch. Das heißt, da gab es natürlich einen Austausch auf höchster Ebene, wenn man so will. Ja. Das heißt, es kann keiner sagen, er hätte nichts gewusst. Ne? Mhm. Aber auf der Ebene darunter oder auf der Ebene der Fachdienste, man muss sie auch einen haben, ne, damit man kooperieren kann. Das war da in den Anfängen, glaube ich, war das, außer über kleine Zirkel, war das meines Erachtens nicht der Fall.
Es war ganz wenig, also eigentlich nur so ein Beschnuppern und Staunen darüber, wie die Arbeit jetzt von Kollegen in Ludwigshafen, glaube ich, war das, wie die Arbeit sehen und ganz anders auch handhaben. Und da war man eigentlich nur bereit über die Neugier, wie machen die das denn, ne? Sich weiter zu treffen. Aber ansonsten, die Essener Kollegen, mit denen hatten wir häufiger Kontakt, aber sonst bundesweit kann ich mich nicht mehr erinnern, dass da noch andere hinzukamen aus anderen Bundesländern.
In Bad Boll. Und in Bad Boll war ja mal von einem gewissen Zeitpunkt immer das Treffen der BSDs.
Ja.
Und gut, ich habe das nicht weiter verfolgt, weil es von uns quasi zu weit weg war und so weiter. Aber das war, glaube ich, das Einzige, was ich kannte da in Bad Bollen.
Ja, das hat sich aber über ein paar Jahre nur gehalten. Ne?
Ja, ja.
Und dann
war das auch weg,
ist das auch weg gewesen.
Ich wollte nochmal auf ein Thema kommen, zum Thema jetzt auch Historie. Weil ich glaube, damit habt ihr beiden euch umschlagen müssen, nämlich mit der Frage, haben die psychisch Kranken oder Behinderten, sind die überhaupt schwerbehindert? Das heißt, die brauchten ja eine Bescheinigung, eigentlich einen Schwerbehindertenausweis. Ja. Und das war nach unserer Erfahrung, auch mit der Rückmeldung mit euch, mit euren Diensten immer, das eines der größten Probleme am Anfang.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es gab, weil psychisch Kranke sind nicht gerade die, die deswegen zum Arzt rennen und sich bescheinigen lassen wollen, dass sie psychisch krank sind. Davon sind die weit entfernt.
Und es gab Betroffenen die meisten, selbst.
Die meine ich auch, an die Betroffenen. Ne?
Ja, die selbst wollten eigentlich nicht als schwerbehindert werden. Ne? So. Die haben sich teilweise gewehrt.
Ja.
Und das war schwer, denen mit einer Argumentation beizubekommen, dass das ein Schutz ist für sie.
Ja. Ne?
Aber das Wort schwerbehindert, das war schon belastet von Anfang an.
Nein,
da, also ja. Ich hatte zumindest immer mal wieder damit zu tun. Ne?
Ja, und wir haben als Behörde, muss ja formal alles korrekt sein, wir haben Klimmzüge gemacht, um zu gucken, wie man an dieser Ecke vorbeikommt. Im Rahmen von Modell kann man auch viel machen. Ne? Das war dann so ein Freiraum, wo man sagt, ja gut, komm, lass gut sein. Hauptsache, es wirkt. Ne? So die Beratung.
Aber es gab eine Institution, die immer von mir empfohlen wurde, gehen Sie dahin. Und dann Sozialgericht. Sozialgericht war eigentlich immer ein Punkt, wo, wenn jemand beispielsweise einen Schwerbehindertenstatus über ein Jahr hatte, dann sagten die normalen Ärzte in Anführungsstrichen, gut, ist gelaufen, passt da. Und über das Sozialgericht konnte man Widerspruch dann einlegen. Nicht?
Mhm.
Und der klappte, ich weiß nicht, in 99% der Fälle. Und es war eigentlich schon eine Hilfestellung, weil wenn das weggefallen wäre, ständen die Einzelnen ja ohne den Schutz da. Ne?
Aber das sind so die beiden Enden. Ne? Das sind einmal die als psychischer Kranke sagen, um Gottes Willen, nicht schwerbehindert und dann auch nicht in den Genuss dieser Hilfen kommen, weil sie eben über diese Schwerbehindertenabgabe finanziert.
Ja, ja.
Und die andere Seite ist aber die, dass diese Art von Schwerbehinderung nicht unbedingt einfach weiter.
Aber das waren meistens die, die nur einen Status hatten.
Genau.
Ja, ja, ne?
Genau.
Also da ging es um die gar keinen Status haben.
Ja, das ist
natürlich. Aber das ist ja heute nicht anders als da früher. Psychisch Kranke haben qua ihrer Behinderung oft das Problem, das selbst nicht einzusehen oder nicht daraufhin, sag mal, Recht in Anspruch zu nehmen. Ne?
Aber es ist natürlich auch eine Stigmatisierung immer gewesen.
Das
ne?
ist der Punkt. Ne? Und vor allem war das durch die Familie und den den Umkreis der Leute, die gesagt haben, wie, du willst Schwerbehinderter werden, ne?
Mhm. Gottes Willen,
ja, ja. Gottes Willen, bloß nicht, ne? Ja. Lass das bitte sein, ne? Und da mussten wir erstmal das Thema nicht weiter behandeln. Mhm. Nur es gab Punkte, wo man dann wirklich sagte, wenn du jetzt weiter Hilfe brauchst, dann musst du die Anerkennung haben.
Wir hatten seinerzeit sogenannte Anführungszeichen Ersatzkriterien für uns intern, damit wir handeln konnten. Das heißt, da gab es im Katalog von Kriterien, wo man sagt, wenn die erfüllt sind, dann tun wir jetzt so, als sei der schon, hatte der schon den Status des
Ja, genau. Ja. Dann ist das adäquat den rechtlichen Status dann.
Ne? Aber dann war man abhängig dann, dass das dann anerkannt wurde, ne? So
ja,
in der Phase jedenfalls.
Man musste halt immer kooperieren und miteinander, ne? Damit wir zumindest so jemandem weiterhelfen konnten. Ne?
Wir haben ja gerade in der Pause noch mal so ein bisschen überlegt, wie ist denn dann der Sprung von der nächste Sprung nach der Modellförderung, die ja von unterschiedlichen Institutionen gefördert wurde, also diese Modellphase. Wie ist es denn dann zur flächendeckenden, langsam flächendeckenden Versorgung durch Integrationsfachdienste oder psychosoziale Dienste, wie sie hießen, gekommen? Da war ein, das hat sich ja hier im Rheinland mal so ein ganz bisschen ausgebreitet, so haben dich verstanden, Fritz.
Ne? Ja, aber es kamen natürlich schon Leute von, ich glaube, Neukirchen war das, irgendwo im Rheinland-Pfalz irgendwo kamen die mal vorbei und waren dann Wochenende da oder wie auch immer. Also da kamen schon interne Kontakte auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich durch die Form, dass das bundesweit schon inzwischen ausgeweitet worden.
Auf der einen Seite gab es da Interesse auch jetzt bundesweit, ne? Vor allen Dingen aus dem Bereich der Psychiatrie, aus dem Bereich unserer Kollegen Hauptfürsorgestelle wurde das nicht wahrgenommen. Mhm. Wollte man auch gar nicht. Das war da irgendwie ein nicht geliebtes Thema. Ich kann nicht nur sagen oder vermuten, Vorbehalte aus langer Vorzeit. Man wollte mit diesem Klientel als Hauptfürsorgestelle eigentlich nichts zu tun haben.
Das war irgendwie so ein bisschen. Auch mit diesen Leuten, die diese Dienste dann betrieben haben, ne?
Ja, mit denen schon gar nicht.
Wir kamen ja aus einer völlig fremden Welt, ne?
Ja, das gehört alles mit dazu. Also hier im, nicht nur im Rheinland, sondern auch in Westfalen. Stichwort mit diesen Ingenieuren. Die Ingenieure haben die Westfalen erfunden als Beratung, ne? So, da waren wir, die Zweiten, aber kurz danach. Da hatten andere, dachten noch gar nicht daran. Die haben ihre Aufgabe so rein administrativ gesehen. Also von Betreuung, das war für die ein Fremdwort. Man betreut nicht, man hilft mit Geld, mit allem Möglichen oder so.
Ja.
Mehr Kontakt war nicht gewollt. Das war auch völlig kulturfremd. Also insofern hat die Idee hat lange gedauert, bis die bundesweit wirklich in der Fläche dann auch funktioniert
hat. Ja, da waren auch schon suspekte Personen, ne?
Ja. Psychologen zum Beispiel oder
Psychologen, ja.
Oder ähnliche.
Und dann, wie die schon angezogen sind, ne? Ja. Also diese kleinen Details, die spielten dann eine ziemliche Rolle. Und eigentlich funktionierte das nur dadurch, dass die, wenn wir hinkamen in die Firmen jetzt und auch an die Betroffenen, dass die gemerkt haben, wir wissen, wovon wir reden.
Ja.
Und das war der Ansatzpunkt dann mit der Kontakt mit der Firma überhaupt, ne? Und das hat sich sogar ziemlich ausgeweitet. Ich weiß doch hinterher, als das so richtig doll gelaufen ist, dann bin ich in Firmen hingegangen. Da habe ich einen Vortrag gehalten, was gar nicht so geplant war. Es ging um einen Betroffenen und in dem Saal saßen 20 Leute, die in irgendeiner Form von Hilfestellung da waren.
Und erwartet oder gehofft haben, da was zu hören.
Und jeder hatte irgendwas mit dem zu tun. Ne? Und da bin ich ja selbst auch erschrocken, ne? Denn dieser arme Mensch, den ich betreuen sollte, ne? Mit dem bin ich dann in diesen Saal reingegangen, ohne zu wissen, dass sowas kommt. Ne? Also das ist auch passiert. Ne? Das war sozusagen für mich immer noch dieses Stadium, wo diese Dienste erstmal noch nicht so bekannt waren oder wo man gemerkt hat, auf der anderen Seite, die sind bekannt, diese Dienste, und man will mehr über diese Dienste wissen.
Da ist ein Bedarf. Ne?
Da ist ein Bedarf.
Das merkt, man spürt ja. Das. Mhm. Aber einen Sakko hattest du doch schon im Schrank hängen später.
Ja,
für solche Termine, oder?
Ja, aber der hing da auch.
Ja, ja, da kann ich eine kleine Story erzählen,
ja, ja.
Zum Thema, wie die Stimmung da war, bei allen möglichen, ne? Arbeitgebern und so weiter. Wir hatten, als ich in der Hauptführerstelle noch war, als Referatsleiter, da haben wir mal für uns selber Schulungen gemacht. Ne? Und eine Schulung oder ein Seminar ging darum, wie kleiden wir uns denn eigentlich, wenn wir rausfahren zu Kündigungsverhandlungen? Wir haben immer Kündigungsverhandlungen gemacht, haben wir immer vor Ort gemacht. Ja. Ganz, ganz selten irgendwann.
Mhm.
Ja. Das war eine hochinteressante Diskussion, weil es war nicht einfach für meinen Mitarbeiter, denen klarzumachen, Leute, ihr seid als Vertreter einer Behörde irgendwo. Und es geht nicht darum, ob euer Dress euch gefällt, sondern es geht darum, ob ihr vom Arbeitgeber vor allen Dingen akzeptiert werdet als kompetenter Partner. Und da kann ich nicht mit kurzen Hosen rumlaufen oder weiß ja immer was, also oder mit Schlappen. So,
ja.
Das muss man einbeziehen in unser Selbstverständnis. Das war keine kurze Diskussion, war eine lange Diskussion, die wir da geführt haben. Über auch mehrere Wochen, um zum Ergebnis zu kommen. Das heißt, auch wir mussten uns, aber jetzt umgekehrt, reflektieren, wie werden wir denn wahrgenommen?
Ja.
Ja.
Ne? Das heißt, das Gegenseitige.
Also da ging es ja auch um Glaubwürdigkeit und Seriosität
und
Anerkennung.
Ich kann die dollsten Ideen haben, wenn der Gegenüber mir sagt, nee, mit so einem Rindvieh will ich nicht arbeiten. Ja, dann hast du keine Chance mehr.
Ja. Interessant, ne? Ich meine, gut, da hat es...
Ja, gab sehr viele gegensätzliche Situationen. Ich darf auch mal ein kleines Beispiel bringen. Das war in der Versicherung hier in Köln, kann ich ja sagen. Gibt ja viele.
Mhm.
Und da ging es um einen Mitarbeiter, der war Versicherungsmathematiker, psychisch krank. Und der Chef, der hat mich dann angerufen. Der Vertrauensmann hat mir gesagt, da ist ein Dienst, ruf uns da mal an. Der hat mich dann angerufen. Ich war zufällig dann am Apparat. Und der sagte, ich habe den und den Fall. Ich brauche diesen Menschen, diesen Versicherungsmathematiker, weil die ja jedes Jahr erneut diese Sterbetafeln machen. Und ohne einen kompetenten Menschen kann er die Arbeit nicht richtig machen.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Dann saßen wir zu dritt zusammen und haben wir ganz offen geredet. Und der Mann, der war auch sehr froh, dass jetzt ihm endlich mal geholfen wird. Wie, wusste er noch nicht. Aber die Hilfe bestand dann schlicht darin, dass der Chef ihm gesagt hat, du bleibst im Betrieb, du kriegst keine Kündigung. Du kriegst ein einzelnes Zimmer ohne Telefon und da machst du dann deine Statistik.
Ja.
Und alle im Betrieb wussten das. Dann habe ich gedacht, hoffentlich klappt das. Ne? Aber es hat geklappt. Irgendwann mal sagte der Chef, der Mann ist eigentlich so weit wiederhergestellt, wie man das so nennt, dass er eigentlich wieder ganz normal seine Arbeit aufnehmen kann. Mhm. Also in der Form, in der er eigentlich eingestellt wurde.
Ja, ja. Aber das weist ja auch nochmal darauf hin, das ist ja auch wäre auch ein großes Thema bei der Arbeit des psychosozialen Dienstes oder EFD. Man sitzt ja so ein bisschen da als Berater, sage ich jetzt mal so, zwischen verschiedenen Stühlen. Ne? Also man hat einmal so das Interesse des Klienten, wo man ja sieht, oh, das ist, man, der braucht da Unterstützung und der Job ist natürlich wichtig und aus vielen anderen Gründen. Und der Arbeitgeber hat aber sein Interesse, dass dann alles reibungslos funktioniert.
Haben wir eigentlich auch. Also das ist gar nicht so gegensätzlich. Weil, also ich bin immer mit der Idee hingekommen, ohne dass ich am Anfangs wusste, mit wem habe ich zu tun. Zu versuchen, dass der im Betrieb bleibt, solange das möglich ist.
Mhm.
Wenn es nicht mehr geht, ne, dann habe ich auch umgedreht und habe gesagt, der Mann ist einfach, oder die Frau ist nicht mehr in der Lage, diese Arbeit auszuhalten.
Mhm.
Und ist einfach überfordert damit. Da hilft es nichts, jetzt alle möglichen finanziellen Hilfen, die auch noch kamen vom von der Hauptfürsorgestelle, die anzubieten. Da ist dann irgendwann mal Ende. Ne?
Also finanzielle Hilfen für den Arbeitgeber
praktisch. Ja, den Arbeitgeber. Mhm. Ne? Also wenn der Punkt erreicht wurde, dass jemand überfordert ist mit der Arbeit und das auch wahrscheinlich länger bleibt, dann haben wir auch gesagt, dann können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Wir können nur noch helfen, dass der Betreffende mehr medizinische Hilfe bekommt. Aber auch das müssen wir dann irgendwann mal einsehen. Dann geht es nicht mehr. Ne?
Aber ich finde das schon eine große Anforderung. Ich meine, ich komme ja selber aus diesem Psycho-Bereich da. Es ist ja immer bequemer, wenn man sich als Anwalt oder so auf eine Seite schlagen kann. Ne? Also aber wenn man so diese beiden Seiten auch im Blick hat und sieht und auch sehen muss, qua Auftrag, dann finde ich das schon immer viel Fingerspitzengefühl. Ne?
Die Gretchenfragen ist natürlich, wie groß die Firma ist. Wenn es Umsetzungsmöglichkeiten gibt, woanders, dann ist das Kapitel gelöst.
Verstehe,
Aber die muss man erstmal haben. Das heißt, das müssen nur die Insider.
Und damit muss man auch ins Gespräch kommen. Ja. Verstehe ich. Wir sind jetzt so auch chronologisch betrachtet so ein bisschen an dem Punkt, dass sich die Idee, die nicht so ganz einfach war, sie in den Alltag umzusetzen, aber so anfing, sich zu verbreiten, also jetzt flächenmäßiger. Und was zuerst dann vielleicht in anderen Bundesländern, aber ich meine, heute kann man ja sagen, wissen ja auch vielleicht einige, ist das natürlich ein bundeseinheitliches Angebot in allen Bundesländern. Die Arbeitsweise, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu, die ist sicherlich auch unterschiedlich, weiß ich aber gar nicht. Ne? Aber das hat ja irgendwann... Oder es hätte ja, diese Idee hätte sich ja nicht verbreitet, wenn nicht Bedarf da gewesen wäre, auf allen Seiten. Ne? Gut, das muss immer politisch und verwaltungsmäßig getragen werden, aber das finde ich ja immer so das A und O. Also nur in Klammern, ich habe zuletzt jetzt bei meiner Tätigkeit ein Projekt für die Krankenkassen hier für Köln geleitet, aber das war auch ein bundeseinheitliches und den Krankenkassen war es ziemlich egal, ob das gut lief oder nicht. Wenn das nicht mehr finanziell tragbar war, dann war es weg. Und das ist noch 10 Jahren war dieses Modell weg, jetzt da. Das heißt, da waren auch viele interessiert, dass auch von politischer Seite auch, so dass diese Idee sich fortsetzt, behaupte ich jetzt mal. Aber das war so, denke ich mal. Ne?
Naja, ich denke, in den Anfängen war es so, von der Einschätzung der politischen Situation, es muss was getan werden. Es gibt Möglichkeiten, was zu tun und es muss eigentlich was getan werden. Da habe ich immer den Eindruck gehabt, der Druck kommt auch aus der Gesellschaft. Und der Druck kam aber auch saß auf den Arbeitgebern, kann man eigentlich so sagen. Und für die war eigentlich ganz profan die Frage nur, kann dem Betroffenen geholfen werden oder muss er gehen? Und das an dem Schnittpunkt haben wir dann gearbeitet. Ne? Mhm. Und das hatte natürlich auch sehr wichtig damit zu tun, wenn so eine persönliche Beziehung sich aufgebaut hat. Wie mit dem Beispiel, was ich eben genannt habe. Ne? Der Chef, der war froh, dass wir überhaupt so eine Sprache miteinander sprechen konnten, in der man sich gegenseitig versteht. Und das war für mich dann auch immer so der Punkt, auch während der Modellzeit, wo man ja manchmal überlegt hat, kannst du das noch, willst du das noch? Ne? Weil wir haben ja selbst schon am Ende fast an der Depression gehangen durch die Überforderung. Ne? Mhm. Aber zu wissen, dass du so eine Arbeit machen kannst, in der du so Spielräume hast. Ne? Und man vertraut dir auch erstmal, dass du was machen kannst. Das war für mich das Entscheidende dann.
Nächstes Dreifachalbum in meiner Sammlung, The Clash Sandinista. Das vierte Album der Clash und angeblich damals eine Provokation gegenüber der Plattenfirma der Clash CBS, die das Album für zu teuer hielten und daher zahlten die Clash bei der Produktion drauf und hatten danach angeblich sogar Schulden bei der Plattenfirma. Musikalisch ist das Album eine Konglomeration von allen möglichen Stilrichtungen, Reggae, Dub, Folk, Rock, Funk und vielen anderen möglichen Experimenten. Natürlich finden sich auch Coverversionen, wie schon auf London Calling auf Sandinista. Und so eine habe ich ausgewählt. Clash, Police on My Back. Der Song, geschrieben von Eddie Grant, wurde ursprünglich 1967 von den Equals veröffentlicht. Eddie Grant war später als Solokünstler aktiv und erfolgreich und hatte Hits wie Don't Wanna Dance, Gimme Hope Joanna, Living on the Frontline und viele andere. Die Equals waren eine Rock-Pop-Band, die erste vielleicht, in der schwarze und weiße Musiker spielten. Sie hatten in den 60er und 70er Jahren einige Hits und sind in neuer Besetzung seit ein paar Jahren wieder aktiv.